Danke, Musiker. So, wie gesagt, ich möchte mich auch Entschuldigung für die Technik. Die machen eine hervorragende Arbeit. Das liegt nicht an unseren Leuten, das weiß ich. Es ist manchmal die Herausforderung in der Gemeinde, in der wir sind, dass wir auch nicht immer die Einzigen hier sind in diesem Saal. Und wir werden unser Bestes tun in der Zukunft, sodass wir jeden Samstag eine schöne Technik auch und Bilder haben. Also Entschuldigung, aber dafür hat sich doch, glaube ich, gelohnt, die extra Minuten jetzt zu investieren in einen Handout für euch, weil es ja nicht auf dem Schirm hinter mir gibt. Und das ist auch typisch heute, weil vor allem jetzt bei meinem ersten Punkt wäre es sehr sinnvoll eigentlich. Also ich glaube, ich gehe dann durch diesen ersten Punkt ein bisschen kürzer, weil wir beginnen ja heute auch eine neue Serie natürlich. Ja, dann hast du ja mitbekommen, schon letzte Woche haben wir unsere Bibellesepläne auch verteilt. Ich glaube, wir hätten auch noch ein paar Exemplar übrig, oder vielleicht sind sie schon beim Eingang verteilt worden, die letzten. Also wenn du noch nicht keinen Bibelleseplan für Februar bekommen hast, dann hol dir so ein Exemplar. Das ist sehr übersichtlich, das ist sehr leicht zu folgen und es ist auch nicht viel für jeden Tag. Aber es ist Leben, Amen, weil darum geht's. Die Bibel ist Leben und das ist der Titel für heute, das lebendige Wort. Und Serafin, wo bist du? Da bist du. Vielen herzlichen Dank für eure hervorragende Arbeit. Ganz toll, es tut mir leid, dass wir dieses Video jetzt nicht haben zeigen können. Aber wir haben das Video und wir werden das in der nächsten Zeit einfach allen zukommen lassen. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit, was ihr da macht, überall auf der Welt. Hut ab. Wir segnen euch, wir ehren euch für eure tolle Arbeit. Und wer das nicht weiß, der Wycliffe kommt von einem Namen, von einem Vorreformator in England, der schon damals vor vielen Jahren, vor Martin Luther, die Bibel ins Deutsch übersetzt hat, die Bibel ins Englische übersetzt hat, wurde dann auch aufgrund von seinen Entdeckungen und seiner Leidenschaft für den Herrn verfolgt, von der Kirche damals in England, aber er war einer von den Vorreformatoren und daher kommt dieser Wycliffe, sein Name war John Wycliffe. Die Organisation gibt es nicht seit dem 14. Jahrhundert, aber der Name stammt von diesem Vorreformator. Gut, also ich möchte eigentlich über eben das lebendige Wort heute sprechen, weil ich eben, als du das gehört hast, auch 40 Übersetzungen auf Deutsch gibt es und vielleicht werden noch, kommen noch neue Übersetzungen heraus und das ist so ein Schatz und ich möchte und wir wollen als Gemeinde einfach jetzt diesen Monat einfach die Bibel auch ins Zentrum stellen, in dem Sinn, dass es so ein Schatz ist, dass es Gottes Offenbarung an uns Menschen ist, wo Gott sich offenbart, wer er ist. Und natürlich gibt es in der Bibel, in allen 66 Büchern der Bibel, einen roten Faden, den du lesen kannst, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und das ist natürlich Jesus Christus. Halleluja. Und das ist so fantastisch, ja, und das ist so ein Segen und wir wollen einfach uns tiefer in diesem Monat im Februar mit der Bibel auseinandersetzen, die Bibel kennenlernen und zulassen, dass Gott zu uns auch durch sein Wort sprechen kann. Amen. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es eine von den Hauptquellen ist, wie Gott zu seinem Volk, zu den Menschen auch kommuniziert durch sein offenbartes Wort, das Wort Gottes, die Bibel. Kannst du Amen sagen? Wer hat jemals erlebt persönlich, dass Gott zu dir durch sein geschriebenes Wort gesprochen hat? Halleluja. Schau dich rundherum. Schau danach mal. Fast alle heben jetzt die Hand. Das ist fantastisch. So bin ich ja auch zum Glauben gekommen und fast und habe erlebt, als ich mich mit 16 bekehrt habe in Schweden, als Gott dann angefangen hat, persönlich zu mir zu sprechen durch sein Wort. Und da war ich so hungrig und ich habe geforscht und ich habe gelesen und gelesen. Und es ist zu so einem Schatz in meinem Leben geworden. Aber es ist auch ein Manna. Und wir glauben, wir sollten nicht nur einmal in der Woche von dem Manna Gottes leben, wie am Samstag für dich oder wenn du ein ja, normalerweise in einen Sonntaggottesdienst geht, einmal, sondern das Wort Gottes ist für jeden Tag. Amen. Das ist Nahrung für sein Volk, für uns, und zwar jeden Tag. Amen. Und wir sollten das täglich lesen, und es gibt kein Verdammnis, wenn es uns dann ab und zu nicht gelingt, aber es ist ein Schatz, es ist ein Segen. Aber ich möchte damit beginnen, das wird jetzt ein bisschen herausfordernd ohne die Bilder, die ich vorbereitet habe, aber ich werde mein Allerbestes tun, um das so lebendig wie möglich rüberzubringen. Zuerst, bevor wir dann in das lebendige Wort hineinkommen, möchte ich einfach nur kurz, ganz kurz über die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Weil wenn wir sagen, das ist das Wort Gottes, wie können wir dann das behaupten? Und wie können wir sicher sein, dass es tatsächlich das Wort Gottes ist, von dem einen, den dreieinigen, lebendigen Gott ist? Erstens, in der Bibel, mit allen diesen 66 Büchern, hat es über 40 Autoren gegeben, und die Bibel ist über einen Zeitraum von 1500 Jahren in unterschiedlichen Kontexten verfasst worden. Und in diesem Bibel hat ein Mann, ein Forscher mit dem Namen Harrison, ausgerechnet, dass es fast 64.000 Querverweise gibt innerhalb der Bibel. Was heißt das? Also die Bibel macht diese Connections zu anderen Autoren, zu anderen Büchern, und es gibt eben diesen roten Faden in der Bibel. Amen. Also ich könnte ja zum Beispiel, wäre ich ein Autor oder ein Verfasser, dann könnte ich heute, meine Frau wird lachen, zum Beispiel ein Buch über Autos schreiben oder Automechanik, wie man Autos repariert, ja. Wird nicht stattfinden, wird nicht passieren, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber das könnte es sein auch, dass die Frau Stippinger hier vorne auch ein Buch zum Beispiel über die kulinarische Welt der Vorarlberger schreiben, ja, wo sie einfach das. Und das sind dann natürlich ganz zwei verschiedene Bücher, richtig? Und eigentlich haben sie nichts miteinander zu tun. Und das ist das eine Fantastische mit der Bibel. 64.000 Querverweise zueinander, wo ein Autor dann eine Referenz macht zu einem eigenen Ereignis, zu Mose oder was auch immer. 64.000. Und mit diesem Bild, das ich jetzt vorgereitet habe, wäre es ganz fantastisch sichtbar. Zweitens, wenn wir die Bibel lesen, und ich komme auch später zu dem Punkt, dann ist es nicht nur Märchen. Weißt du was, und das weiß vielleicht einige von uns, aber andere nicht, gibt es auch fantastische archäologische Beweise für die Wahrheit und für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Zum Beispiel hat man in Ägypten, und das gibt es jetzt zu sehen in Kairo, ein riesen, man nennt das Stein, ein Stele nennt man das, und diese Stele stammt aus 1300 Jahren vor Christus. Und auf diesen Riesenstele, dann hat man den Namen Israel entdeckt auf diesem Stele. Und was so interessant ist, das gibt es in Kairo, ist, dass Israel in diesem Sinn, bei diesem archäologischen Fundstück, nicht als eine Nation dargestellt wird, sondern als ein Volk oder eine Gruppierung. Und jetzt, wenn du dich ein bisschen mit der Chronologie der Bibel auskennst, dann weißt du, dass das Königreich Israels, egal oder je nachdem, wie wir das einteilen, was es war, tatsächlich mit Saul als erster König oder mit David, dann wurde das Volk zu einer Nation. Und das war ungefähr 1000 vor Christus. Und hier haben wir diese Stele. Und hier wird Israel nicht als Nation genannt, sondern als Volk, wie sie auch damals waren, als sie noch Sklaven in Ägypten, und die Geschichte dadurch. Zweitens, wie gesagt, es gibt tolle Bilder von diesen Fundstücken. Vielleicht hast du von den Totes Meerrollen gehört. Die hat man in einer Höhle in Israel, Jahr 1947 gefunden, und zwar den ganzen vielen Schriften und der ganzen Rolle Esaias. Und diese stammt auch vor Christus. Drei Jahrhunderte vor Christus hat man diese Rolle datieren können. Und das stimmt mit 95-99% überein mit dem Text, mit dem hebräischen Text, das wir heute haben. Gott schützt sein Wort. Kannst du Amen sagen? Amen. Und wäre das nicht genug, gibt es noch eine Stele, die man in Israel gefunden hat, und man nennt das die Teldan-Stele. Und er stammt aus dem 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus, also nach David. Und das war der erste außerbiblische Beweis, das man jetzt gefunden hat, von einem König David. Außerdem, wir lesen von David natürlich, ist klar von der Schrift, aber auch auf diesem Stele, auf diesem Stein, das man dort gefunden hat, dann wird es geschrieben vom Bet David, also vom Haus David. Und siehst du den Unterschied auch hier, dann war Israel eine Nation und wird so genannt. Und wurde dann von dem Nachbarkönig geschrieben, entweder Hazael, davon liest du in der Bibel, oder sein Sohn. Das gibt es, alle diese archäologischen Fundstücke, die sind da. Und die bestätigen nur, was wir innerlich wissen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Amen. Drittens, und ich schließe diesen ersten Punkt damit, das ist natürlich der Vergleich mit anderen antiken Texten. Die Bibel ist ja jetzt ungefähr 2000 Jahre alt, wir kennen das. Wurden ja die letzten Schriften geschrieben vom Neuen Testament über das Leben Jesus, nachdem Jesus ins Fleisch gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Aber was interessant ist, wenn man kann ja dann einen Vergleich machen, weil es gibt ja auch andere antike Dokumente oder Texte aus der Zeit. Und wenn man dann über Glaubwürdigkeit oder Wahrscheinlichkeit spricht, dann gibt es ein paar Parameter, die wichtig sind. Und wenn du mir jetzt folgen kannst, dann werde ich versuchen, das zu klären. Ein Argument ist natürlich, wie viele Anzahl von Manuskripte gibt es von einem Dokument. Ja? Also das heißt, wenn es nur ein Dokument ist, dann ist es vielleicht nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil man sagen kann, das hat tatsächlich stattgefunden. Ja? Aber wenn man ein Dokument kopiert und das verbreitet sich und es gibt mehr und mehr Dokumente, die dasselbe sagen, alle stimmen darüber überein, dann ist es natürlich für die Wissenschaft ein Zeichen dafür, dass es das Event oder worüber geschrieben wird, tatsächlich stattgefunden hat. Folgst du mir? Das ist eins. Zweitens ist es natürlich, man spricht von dem Zeitabstand zu dem Original oder zu dem Event, worüber gesprochen wird, worüber berichtet wird. Wann haben wir die ersten Dokumente, die was behauptet über eine geschichtliche Person oder irgendein Geschehen in der Vergangenheit? Das ist auch ein Argument. Und kannst du mir folgen, wenn ich sage, je näher zum Originalquelle ein Dokument stammt, desto besser ist es, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch stattgefunden hat. Kannst du dich erinnern? Wenn es ein Dokument ist, das erst 1000 Jahre später verfasst wird, über ein Geschehen 1000 Jahre vorher, dann hast du vielleicht ein paar Fragezeichen, oder? Hat das tatsächlich stattgefunden? Wie können wir, was ist dazwischen geschehen? Also von der Wissenschaft her ist es auch ein Argument, wie nahe die Dokumente sind, die geschrieben werden zu dem Geschehen auch. Ich habe hier ein paar Dokumente aufgelistet, hättet ihr auf eurem Schirm gehabt. Zum Beispiel, du kennst damals die Caesar und alle römischen Generäle und dann gibt es einen Bekannten auch, der heißt Caesar und sein gallischer Krieg. Da wird darüber berichtet, wie einem Caesar seinen Krieg geführt hat in Gallien und einige Nationen und Völker dann eingenommen hat zum Beispiel. Und der Caesar sollte ungefähr 40 oder 50 Jahre vor Christus stammen. Und dann ist es interessant, woher wissen wir das? Was gibt es dann für Quellen zum Beispiel? Und wie viele Manuskripte gibt es über diesen Caesar, der das gemacht hat? Es gibt ungefähr zwischen 10 und 20 Manuskripte, rechnet man damit. Also nicht eins, aber auch nicht so viele. Was ist dann der Zeitabstand zu dem Original? Wann wurde das erste oder das älteste Dokument? Wie alt ist das? Und das ist 900 Jahre alt. Also 900 Jahre später hat man heute das erste Dokument, wo wir sagen, das spricht von diesem Caesar, der 900 Jahre vorher gelebt hat. Ziemlich langen Zeitspanne, oder? Aber die Wissenschaft geht heute davon aus, dass diesen Caesar, dass es ihn gegeben hat. Okay? Man spricht davon, das ist allgemeine Erkenntnis. Zweitens, ihr habt vielleicht von dem Platon gehört, ein griechischer Philosoph. Er hat ungefähr 300-400 Jahre vor Christus gelebt. Was wird dann über ihn? Wie viele Manuskripte gibt es über diesen Platon? Es gibt ungefähr 210 Manuskripte. Also ein bisschen mehr als über diesen Caesar und seinen gallischen Krieg. Aber wie weit ist es dann zu diesem, als zum ersten Dokument, was wir heute haben, was wir entdeckt haben, das über den Platon geschrieben wurde? 1300 Jahre. Noch länger. 1300 Jahre ist der Abstand zwischen dem ältesten Dokument, das wir jetzt haben, worüber das dann berichtet über den Platon. 1300 Jahre. Niemand stellt die Existenz Platon heute in Frage. Dann gibt es den Homer und den Ilias über diesen Kriege, die griechischen Kriege mit Achilles und diese trojanischen Kriege. Hast du davon gehört? Es gibt auch einen bekannten Film darüber. Wie viele Manuskripte gibt es? 1800, doch wesentlich mehr als die 210 oder die 20. Aber was ist dann der Abstand? 400 Jahre. So ein doch weniger, aber doch 400 Jahre, okay? Und dann kommen wir zum Schluss und das ist mein Punkt. Was wissen wir über das Neue Testament? Wie viele Manuskripte gibt es? 5800. Auf Griechisch und in anderen Übersetzungen, die wir jetzt haben. 5800 Manuskripte, das ist doch viel, oder? Und was ist dann der Zeitabstand zu dem Original vor 2000 Jahren? 50 bis 100 Jahre. Extrem kurzen Abstand zu den Geschehnissen in Jerusalem, in Israel und darüber hinaus. So, man nimmt an, dass Caesar es ihm gegeben hat, der Zeitabstand 900 Jahre. Wir gehen davon ab, dass Platon gelebt hat, 1300 Jahre. Homer, Ilias, obwohl wir nicht vielleicht glauben an alle diese Mythen, die da drinnen stehen, aber 400 Jahre. Und das Neue Testament 50 bis 100 Jahre. Dann wurde das Neue Testament fertig geschrieben, Schluss. Jesus stirbt ungefähr 34 nach Christus. Im Jahr 50 haben wir Dokumente. Extrem kurze Zeitspanne. So, die Bibel hat eine extrem hohe Glaubwürdigkeit, Leute. Amen. So, nimm das mit. Weil die Bibel wird immer noch in Frage gestellt, aber aus einem wissenschaftlichen Zeitpunkt. Es ist einer der besten bewahrten Dokumente in der Geschichte. Todesmeerrollen, diese Argumente, Textvergleich mit anderen Schriften. Es ist interessant. Aber es ist nicht nur glaubwürdig, weil ich kann ja natürlich auch heute hier zum Beispiel, wie ich gesagt habe, ich hätte auch ein Buch über Autos schreiben können, aber ich könnte auch heute im Jahr 2026 eine kurze Auffassung über den Gottesdienst heute machen, oder? Ich könnte mich hinsetzen und könnte aufschreiben, wie viele Gottesdienstbesuche hier waren. Ich könnte vielleicht auch nachschauen, wie viele wir bei Internet dabei hatten. Und das wäre alles die Wahrheit, oder? Wenn ich ehrlich bin. Ich könnte dann auch schreiben, was da dann später im Café, was es zum Essen gegeben hat. Und das wäre die Wahrheit. Und das wäre richtig. Aber was hat das dann mit uns zu tun oder mit der nächsten Generation in 50 Jahren und 100 Jahren? Und ich komme jetzt zu dem wichtigsten Punkt heute. Das ist, dass das Wort Gottes auch lebendig ist. Amen. Es ist nicht nur die Wahrheit, beschreibt auch nicht die Geschichte wahrhaftig und Geschehnisse, die passiert sind, sondern ist auch tatsächlich Leben für uns heute. Und das macht die Bibel einzigartig. Es ist nicht nur historisch korrekt, beschreibt nicht Geschehnisse in Ehrlichkeit, die schlimmen Sachen, die passiert sind. Und da ist natürlich die Bibel sehr nackt und ehrlich. Beschreibt die Sünden der Menschen, wie sie Fehler machen, aber auch die guten Seiten und die Siege der Menschen, wenn sie richtig mit dem Herrn unterwegs sind, wie sie dem Herrn gehorchen und der Segen Gottes und so weiter. Ist richtig. Aber, das kannst du natürlich auch auf deinem Handout schauen, es ist auch lebendig, wie der Autor des Hebräerbriefs schreibt, es ist lebendig und wirksam heute, Halleluja, und schärfer. Also das Wort Gottes ist ewig. Und das ist auch natürlich diese Ernsthaftigkeit mit einer Bibelübersetzung, wovon auch Serafin gesprochen hat. Wenn du ein Bibel natürlich Wort für Wort übersetzt, dann kann es sein, wie er schon erwähnt hat, dass eine andere Sprache eine ganz andere Meinung hat. Ja, und das ist teilweise auch natürlich philosophische Überlegungen. Im Deutschen hast du vielleicht, wenn du mehrere Übersetzungen gelesen hast, dann merkst du dann vielleicht auch ein bisschen Unterschied, wie man das übersetzt hat und die verschiedenen Ausdrucksformen und so weiter. Aber das Wort, das Gott uns gegeben hat, ist nicht nur ein Dokument für die Geschichte beschreibt. Sie ist auch lebendig für uns heute. Halleluja. Und du kennst die Geschichte und so, das war auch mein Erlebnis, als ich zum Glauben gekommen bin. Dass plötzlich, als ich mich Jesus angewandt habe, dann hat er plötzlich begonnen, sein Wort für mich zu beleuchten und durch sein Wort zu mir zu sprechen. Sehr ähnlich wie eine bekannte Geschichte aus Lukas 24, wo diese Männer dann unterwegs sind. Diese Emmauswanderer. Und sie waren verwirrt, sie waren zerstört, weil sie hatten von Jesus gehört. Und dann hat sie gehört, er wurde dann gekreuzigt, gestorben. Und da sind sie in dieser Verwirrung. Und plötzlich kommt Jesus und geht mit ihnen ein Stück auf den Weg. Du hast die Geschichte gelesen. Und dann in ihrer Verwirrung, dann beginnen sie mit Jesus zu reden. Hast du nicht gehört? Ja, was sagt Jesus? Was ist passiert? Und er ist auferstanden und er geht mit ihnen. Und sie erzählen und dann schrieb, denn dann begann er, was? Die Schriften aufzumachen für sie. Und er erzählte von jedem Buch der Bibel. Welche Bücher waren das? Das waren natürlich die Bücher des Alten Testaments, weil das Neue Testament war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht geschrieben. Halleluja. Und dann steht er, dann machte er die Schriften auch auf für sie, sodass sie sahen, wer Jesus war. Und teilweise waren die ja natürlich 100.000 Jahre alt, diese Schriften. Und doch war es Leben drinnen, sodass sie plötzlich an diesen Schleier von ihren Augen weggenommen war. Dann sahen sie den Messias drinnen. Halleluja! Und das ist sein Geschenk an uns. Er möchte auch, dass das Wort lebendig wird für dich und mich. Er möchte persönlich Beziehung bauen zu dir und zu mir. Aber manchmal kommen wir mit Blockaden, wir haben Schleier vor unseren Augen, wir sehen nicht alles, wir verstehen nicht alles, wir verstehen vielleicht nicht die Kultur von damals. Und dazu gibt es natürlich so viele gute Werkzeuge heute, Bibelkommentaren, alles möglich. Aber weißt du was? Das beste Werkzeug hast du in dir, wenn du Christ bist. Der Heilige Geist. Weil ich glaube, der Heilige Geist durch Jesus macht ihnen die Augen auf, sodass sie es verstanden haben, worum es gegangen ist. Früher hatten sie wahrscheinlich schon alle natürlich Schriften schon gelesen. Aber das war teilweise im Dunkeln. Sie hatten nicht in voller Offenbarung, was es geheißen hat. Und plötzlich kommt Gott und bläst sein Leben hinein und dann wird es lebendig. Und das glaube ich, so sollten wir mit dieser Haltung, sollten wir auch der Bibel begegnen heute. Dass wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich, wenn ich dein Wort lese. Ich brauche Offenbarung, ich brauche Leben. Ich möchte, dass du mir jetzt begegnest, sprich zu mir. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Das war ein bisschen typisch auch. Plötzlich, oh, Messias, und puff, weg. Und ich glaube, das ist möglich für jeden, der mit Hunger kommt. Aber die Frage ist heute, haben wir den Hunger, Gott durch sein Wort kennenzulernen? Wie verzweifelt sind wir? seine Stimme zu hören, seine Stimme zu erkennen durch alle diese Stimmen, die uns täglich treffen, die hinausgeschossen werden von unseren Handys, von Fernsehen, von Computer, Radio. Und in diese, alle, unter alle diesen Kanäle und alle diesen Frequenzen, dann ist auch die Stimme des Heiligen Geistes und er möchte uns zu uns sprechen, weil er ist der Einzige, der Leben spenden kann. Halleluja, weil er ist das Wort des Lebens. So die Frage ist, wie machen wir das? Weil ich glaube, er möchte jeden Einzelnen, auch wenn du heute kein Christ bist, auch wenn du kein Bekenntnis zu Jesus Christus als der Sohn Gottes hast, er interessiert sich für dich. Er hat dich lieb, er ist für dich gestorben am Kreuz. Er hat einen Plan für dein Leben und er möchte dir begegnen. Er möchte alle Zweifel von dir wegnehmen, alle Einwendungen, die du hast zu einer Nachfolge von diesem Jesus Christus, der selbst behauptet hat, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. So Jesus, er schickt sein Wort hinaus. Und wenn du begonnen hast, die letzten Tage seit dem letzten Samstag, auch unseren Bibelleseplan mitzulesen, dann waren wir auch am vierten Tag eben in Markus Kapitel 4. Und ich möchte kurz über dieses Gleichnis jetzt sprechen. Markus Kapitel 4. Und das ist ja die Geschichte von diesem Sämann. Und Jesus erzählt natürlich später, was dieses Gleichnis heißt. Und es ist ganz klar und eindeutig, dass der Sämann Gott ist. Und Gott streut sein Wort aus. Und Jesus sagt, dass diese Same, dieses Saatgut ist das Wort Gottes. Der Sämann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, in dem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und Gott ist hier natürlich, wie ich schon erwähnt habe, der Sämann und er sät das Wort Gottes. Und Gott, eben wie in diesem Gleichnis, wie Jesus den Vater vorstellt, ist ein Geber vom Leben. Amen. Saat ist natürlich auch, und alle Bauern kennen das, wir sind so dankbar wie in Wien, wir denken oft nicht darüber nach, wir erwarten uns nur, dass alles in den Supermärktregalen es gibt. Aber da hinten, so bei den, wie Gerald immer sagt, bei den sieben Zwergen, bei den sieben Bergen, dort in Niederösterreich und weit weg auf der Ende der Welt, da wohnen auch Bauern und dann gibt es Ackerfelder. Und dann wachsen diese Getreide auf, die schönen Karotten und ich wollte Müsli sagen, aber fast alles, was es so gut gibt im Supermarkt. Ja? Und wenn Jesus dann Gott hier als Sämann vorstellt, dann ist das natürlich das Wort Gottes, dass er will, dass es in einen guten Boden fällt in uns. Und was interessant ist, das hat hier überall gesät. Und ich lege dieses Gleichnis so aus, dass Gott sein Wort hinaussendet zu jedem Mensch. Aber die Frage ist, wie machen wir, wie gehen wir mit diesem Wort, dieses gespendete Leben, diesen Samen um? Bei den einen, die nicht wirklich Jesus vielleicht nachfolgen wollen, dann steht das, wenn das Wort hinausgeht, und das ist natürlich alle unsere Aufgabe, nicht nur ein Prediger, sondern von Jesus zu erzählen. Also erwarte dich nicht nur, dass es meine Aufgabe ist, sondern die Bibel ist ganz klar und deutlich damit, wir alle haben die Aufgabe, das Evangelium für die ganze Schöpfung, auch dort, wo auch immer ihr wart mit dieser letzten Bibelübersetzung, zu verkündigen für alle Menschen. Und dort, wenn wir das machen, wir als Jünger Jesu, das auch tun in Wort und in Tat, dann wird dieser Samen hinausgesät vom Gott. Und bei einigen, die es nicht glauben wollen, dann kommt, sagt Jesus hier, der Satan, der Teufel, unseren Gegner, und stiehlt das sofort weg. Das geschieht hier in diesem Gleichnis durch die Vögel, die sofort kommen und sie nehmen das weg. Und ich weiß nicht genau, wann du zum Glauben gekommen bist, aber vielleicht hat es eine Weile für dich auch gedauert. Vielleicht hat jemand schon früher, weit früher über Jesus erzählt. Vielleicht hast du mal das Wort Gottes schon gelesen und Samen sind gesät. Aber aus irgendeinem Grund warst du damals nicht bereit und der Teufel ist gekommen und hat diesen Samen weggenommen von dir. Und dann deshalb konnte es keine Frucht in deinem Leben tragen, konnte es keine Veränderung geben in deinem Leben. Und da spricht er weiter. Und dann landet es vielleicht unter diesen Steinen. Und es gibt nicht tiefe Wurzeln. Vielleicht gibt es auch Leute, und ich weiß, es gibt solche Leute, die vielleicht ja und brennend zu Jesus waren, die ja zu seinem Wort gesagt haben, sie haben das Wort aufgenommen, aber plötzlich, als alles nicht so easy plötzlich war in ihrem Leben, vielleicht haben sie ein bisschen Ablehnung persönlich gespürt, innerhalb der Familie oder außerhalb der Familie. Und plötzlich haben sie gesehen, oh, es gibt auch diesen Preis zu bezahlen. Und dann waren sie nicht mehr bereit, Jesus nachzufolgen und diesen Preis zu bezahlen. Und dann sind sie zurückgekehrt. Dann ist es auch dem Feind gelungen, diesen guten Samen, dieses Leben wegzunehmen. Und dann gibt es dann unter den Dornen, das kennen wir alle, wenn das Leben kommt, aber die Sorgen des Alltags und alles andere Mögliche wachsen hinauf, weil wir das zulassen. Reichtümer, was auch immer. Alles, was wichtiger wird als das Wort Gottes und Jesus in unserem Leben, dann wird es auch keine Frucht tragen. Aber, sagt Jesus, und das ist mein Gebet für uns als Kirche, als Gemeinde, dass wenn Gott dann in diesem Monat, aber natürlich auch darüber hinaus, dass wenn das Wort gesät wird, sei es in deiner stillen Zeit, sei es in einer Live-Gruppe, wo ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt, in einem Gottesdienst wie hier oder wann auch immer. Wenn Gott spricht, weil er spricht ständig zu uns. Amen. Aber wir hören es nicht immer. Dass es dann tatsächlich in diesen guten Boden fallen kann. Weil dann, sagt Jesus, wird es Frucht tragen. Schöne Frucht und Leben spenden. So sein Wort hat eine enorme Macht und Potenzial. Amen. Aber da ist diese Zusammenarbeit zwischen uns und dem Herrn. Er zwingt uns nicht, richtig mit diesem Saat umzugehen. Er wünscht sich das. Aber da hängt es von unserer Entscheidung ab, was wir mit diesem Wort machen, was wir das gießen, was wir sicherstellen können. Danke. Dass es in uns die beste Voraussetzung gibt, sodass das Wort auch Frucht tragen kann. Satan will er immer von dem Wort rauben, will er immer fernhalten von dem Wort. Und deshalb schickt er eben Schwierigkeiten, Verfolgung, Widerstand, die Dinge dieser Welt, wenn sie zu wichtig werden und so weiter. So das Wort Gottes hat so eine Sprengkraft, Leute. Kann alles verändern, weil es eben nicht nur Geschichte ist, sondern es ist auch Leben für uns. Heute, kannst du Amen sagen. Was Gott damals gesagt hat, gilt auch heute, weil er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. So wenn er sagt, ich will dich retten, ich will dich heilen, damals, dann gilt das auch heute. Halleluja. Du bist genauso wichtig wie die Jünger damals. Du bist genauso wichtig und wertvoll wie die Ausgestoßenen damals. Weil du ein Geschöpf Gottes bist. Und Jesus ist das lebendige Wort. Johannes 1,1 sagt, und das Wort war bei Gott und war Gott. Und dann später, das Wort wurde Fleisch im Vers 14, hast du auf deinem Papier. Das Wort, interessanterweise sagt Johannes hier, Jesus ist das Wort. Und dieses Wort wurde Fleisch, wurde lebendig und wohnte unter uns. Aber wie ist dann Jesus mit dem Wort Gottes umgegangen? Das ist eine interessante Frage. Wie hat er die Schriften gehandhabt, die er zur Verfügung gehabt hat? Weil, wie gesagt, er war ja die Erfüllung von vielen Prophezeiungen, nicht alle, damals, vor 2000 Jahren. Und er hatte natürlich das Wort Gottes, aber was wir heute das Alte Testament nennen. Erstens, er hat sich mit dem Wort Gottes identifiziert und bestätigte auch die Authentizität des Wortes Gottes. Er sagt und macht viele Aussagen im Neuen Testament, wo er sagt, das ist richtig, das ist wahr. Er beschreibt, er spricht über biblische Personen, die vor ihm auf Erden gelebt hat. Er erwähnt Jona, Salomo, Mose. Und in keinster von den Fällen spricht er über diese biblische Personen als Märchencharaktere. Er geht, wenn du das genau nachliest, dann geht er davon aus, dass es genau so stattgefunden ist, wie es im Wort Gottes geschrieben ist. Ist dir aufgefallen, wenn du liest? Sprich vom Jona im Fisch und Salomo war schön und die Königin von Saba ist gekommen und so weiter. Und das wird alles einfach als Geschichte erzählt, als Tatsachen. Amen. Er spricht von dem Mose und er ist ständig konfrontiert mit dem Pharisäer und dann kommt Mose oft und das Gesetz und so weiter. So Jesus glaubt an die Schriften. So warum sollten wir dann nicht an die Schriften? Wenn wir heute behaupten, wir sind Christen. Und da ist auch manchmal, wenn du dich auch ein bisschen mit der Kirchengeschichte auseinandersetzt, dann gibt es immer wieder alte Irrlehren, die immer wieder neu auftauchen, in verschiedenen Zeitepochen und zu der damaligen Zeit in den ersten Kirchen hat es auch Versuche gegeben, dieses Buch im Alten Testament, na, weiß ich nicht, es ist zu hart, ist zu radikal, weg mit dem. Hat ein Mann mit dem Namen Marcion gegeben und er wollte das ganze Alte Testament weghaben und nur ein paar Schriften aus dem Neuen Testament wollte er beibehalten. Aber Jesus hat sich mit der ganzen Schrift identifiziert, kannst du Amen sagen. Das heißt, dass die ganze Schrift, wie auch auf deinem ersten Seite steht, ist von Gott was hineingeatmet, in 2. Timotheus 3. Die ganze Schrift, sagt die ganze Schrift, die ganze Schrift ist nützlich und ist von Gott hineingeatmet. Mit seinem Leben, mit seinem lebendigen Wort, Halleluja. Und dann haben wir heute kein Recht, überhaupt kein Recht, zu sagen, taugt mir nicht. Nicht unserem Zeitalter angemessen. Wer sind wir überhaupt, sowas zu behaupten? Hallo? Wir sind doch dankbar für diesen Schatz, dass eben die ganze Schrift ist vom Gott hineingeatmet. Amen. Und nützlich. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass wir immer wieder jetzt die letzten Jahre auch uns für ein Bibelbuch aussuchen. Und dann predigen wir durch dieses Buch. Und das kommt wieder in ein paar Monaten. Und dann gehen wir durch Kolosserbrief diesmal. Weil alle Schrift nützlich ist. Und es gibt immer was zu lernen und wir sollten immer offen sein, dass Gott auch zu uns sprechen möchte. Wenn Jesus sagt, denn als Jesus zu den Emmauswanderern gesagt hat, oder wo es geschrieben steht in Lukas, dann ist er von jedem Buch durchgegangen. Also in jedem Buch der Bibel findest du Jesus drinnen. Manchmal ein bisschen besser versteckt. Klar. Wir haben ja Fazit. Wir sehen ja die Erfüllung. Für uns ist es einfach. Aber für die Menschen damals war es nicht so leicht. Dafür habe ich Verständnis, auch für die Jünger manchmal, dass sie nicht alles im Griff hatten. Was wird jetzt kommen? Kommst du jetzt? Soll mir Feuer vom Himmel und alles Mögliche. Wir haben das. Aber jede Schrift ist nützlich. Ja, manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber da helfen wir einander. Wir haben den Heiligen Geist und ganz, ganz tolle Werkzeuge. Amen. So, Jesus identifiziert sich mit der ganzen Schrift. Zweitens, er sagte einmal, oft sehen wir, als er Menschen begegnet, er ist ganz nahe bei denen, er legt die Hände auf, er heilt die Kranken, die Leprakranken, Er spendet Leben an Lazarus. Und dann gibt es auch manchmal ganz interessante, weil ich vorher gelesen habe in Johannes 1,1, dass Jesus das Wort ist. In Matthäus 8, dann lesen wir von dieser bekannten Geschichte von einem römischen Hauptmann. Der kommt ganz demütig und verzweifelt zu Jesus. Und du weißt das, die Römer waren die Okkupanten in Israel. Die hatten sein Land, das verheißene Land, an die Juden eingenommen. Da waren sie, haben Steuer eingetrieben, ungerecht, die Menschen ungerecht behandelt und so weiter. Und diesen Hauptmann war verzweifelt, weil sein Diener krank war. Und er kommt verzweifelt zu Jesus und erzählt dann über seinen Diener und sagt, er liebt euer Volk und alles Mögliche. Und er kennt doch, obwohl er ein Fremder war, obwohl er ein Heide war, obwohl er nicht Teil der Verheißungen war des Volkes, vielleicht hatte er sich zum Teil ausgekannt mit den Hebräischen, also mit der Bibel der damaligen Zeit ausgekannt, wir wissen es nicht. Aber eines hat er verstanden, dass diesen Jesus von Nazareth hatte Autorität und dass ein römischer Hauptmann in der römischen Armee hat er das genau mit Autorität auch verstanden. Dass wenn der Caesar, wir haben vorher von einem anderen Caesar gesprochen, was sagt, dann wird das sofort umgesetzt. Die Befehle gehen durch die verschiedenen Generäle und wird sofort umgesetzt. Was sonst heißt es Kopf ab, richtig? Er hat von Autorität gesprochen, er hat gewusst, der Caesar musste nicht im Land Israel sein, aber kommt es aus Rom, diesen Order, diesen Befehl. Wer war er, das in Frage zu stellen? Er musste das umsetzen. Sonst wäre er nicht nur seine Arbeit los, sondern auch sein Leben. Und deshalb hat er zu Jesus gesagt, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Weil ich bin ein Heide, ich kenne, ich bin schmutzig. Aber sag nur was? Ein Wort. Und dann wird mein Diener gesund. Und Jesus ist erstaunt über diesen Glauben und er belohnt ihn. Und dann spricht er, sei es so, wie du es glaubst. Und im selben Augenblick, sagt die Schrift, wurde sein Diener geheilt. Halleluja. Ein Wort von Jesus war genug. Ein Wort von Jesus, ein Wort des lebendigen Gottes ist genug auch für dich. Wenn du verzweifelt bist, wenn du dich nicht auskennst, wenn du sagst, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Lies sein Wort, bittet ihn, dir persönlich ein Rema-Wort zu geben. Weil weißt du, was dieses Wort für einen Einfluss gehabt, als wäre Jesus persönlich in diesem Haus. Jesus identifiziert sich so sehr mit seinem eigenen Wort. Und wir haben hier das Wort Gottes. Wenn er nur sein Wort aussandte, dann wäre das selber, als würde er seine Hand auf diesen Diener legen. Und schau, was wir haben. Wir haben das Wort Gottes. Wer ist dann in unserer Mitte? Jesus ist hier, weil er steht zu seinem Wort. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Halleluja. Und er sagt, wer mich liebt, er folgt mir und meine Gebote. So, wenn du dieses, die Bibel hast, dann ist Jesus bei dir. Halleluja. Dann ist alles möglich. Wenn er nur ein Wort zu dir sagt, kann alles in deinem Leben verwandeln, so wie es diesen Diener gemacht hat. Und so wie viele andere Charaktere in der Bibel. Ich denke an die syrisch-phönizische Frau auch, die auch kein Recht und Einteil hatte an die Verheißungen. Und sie sagt, ja, die Hunde, ich bin ein Hund, ich bin nicht würdig, ich weiß. Und Jesus wollte sie zuerst nicht heilen und ihr Wunder geben. Aber dann war sie so verzweifelt. Aber ja, Herr, geschiehe dir nach deinem Glauben. Und dann hat sie auch ihr Wunder erlebt. Ein Wort von Jesus ist mehr als alles andere. Wenn du nur dieses Wort von ihm hast, wenn du das Wort des Lebens, wenn du Jesus Christus hast, dann bist du so reich. Halleluja. Hast du Leben und Leben im Überfluss. So er identifiziert sich mit seinem eigenen Wort. Und deshalb ist es schwierig, wenn Menschen behaupten, ja, ich glaube auch an Jesus. Ja, an welchen Jesus? Glaubst du an einen Jesus der Bibel oder an einen eigenen zusammengebastelten Jesus, der nur da ist, um deine Wünsche zu erfüllen? Und nur, wenn du ihn brauchst, wenn du in Schwierigkeiten bist, vielleicht einmal im Jahr, dann? Oder bist du dem Jesus, der gesagt hat, wer mich nachfolgen möchte, muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen? Der Jesus der Bibel, weil er ist dasselbe heute und er tut dasselbe, was er damals getan hat. So, das war der erste Punkt. Er identifiziert sich mit der Schrift und mit dem Wort. Er ist das Wort. Zweitens, wie ist Jesus mit dem Wort Gottes umgegangen? Er entwaffnete die verdrehte und manipulierte Worte Satans mit dem Wort Gottes. Und du kennst diese Geschichte sehr wohl. Als Satan versucht hat, ihn zu betrügen, zu belogen, das Wort Gottes eine falsche Weise einzusetzen, dann hat Jesus immer, hat er zum Wort Gottes zurückgegriffen und gesagt, es steht geschrieben. Und so hat er die Absichten des Teufels durchschauen können, weil er das Wort gekannt hat. Weil er es natürlich als Kind, als Jugendlicher auch, natürlich, er war Gott, er war immer Gott, ist immer Gott, aber hat das gelernt, kannte die Schriften, zwar jeder, und deshalb hat er verstanden auch den Sinn der Schrift durch den Heiligen Geist. So hat er durchschauen können und die Absichten des Teufels durchschauen können. Und so hat er ihn auch entwaffnen können, Halleluja. Mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben, Satan, weg von mir. Und dann hatte der Teufel keine Chance. Wenn du und ich das Wort Gottes kennen und nicht nur theoretisch und nicht nur ein paar theologische Wahrheiten vielleicht kennen, sondern wenn das Wort Gottes in uns lebt, wenn das Wort Gottes in unserem Boden gedeihen kann, aufwachsen kann und Frucht tragen kann, dann hat der Satan Angst vor dir. Halleluja. Er hat Angst vor dir, weil er fürchtet das Wort Gottes, weil das Leben ist. Halleluja. So, wenn der Teufel auch dich manipulieren möchte und betrügen möchte, wenn er kommt zu dir mit Gedanken der Lüge, wenn er sagt zu dir vielleicht, wenn er zu dir kommt und flüstert, du bist eh nichts wert. Du hast eh keine Zukunft. Wer möchte überhaupt mit dir sein? Dann kannst du ihn entwaffnen. Wie kannst du das? Weil du das Wort kennst. Halleluja. Und dann weißt du, dass Gott Wortes sagt im Psalm 139, wunderbar hast du mir gemacht, Herr. Und dann kennst du, was im Jeremia 1,5 steht. Schon in deinem Mutterleib habe ich dich ausgesucht, habe ich dich erwählt. Ich wollte dich immer, sagt Gott. Und weil du das Wort Gottes kennst in deinem Leben, dann kannst du das verwenden gegen den Teufel und sag, flieh von mir, es steht was geschrieben. Ich bin ein Kind Gottes, Halleluja, weil ich an Jesus Christus glaube. Dann ist es heute egal, wie ich mich fühle. Dann ist es egal, was gestern passiert ist. Dann ist es egal, was für ein Mist ich gebaut habe. Das heißt nicht, dass ich das nicht in Ordnung bringen soll. Aber ich bin heute trotzdem ein Kind Gottes, Halleluja. Ich bin angenommen, ich bin gewollt, ich bin gerechtfertigt geworden, Halleluja. Weil er ist meine Gerechtigkeit, Halleluja. Egal, was ich mich danach fühle oder nicht, das ist, was das Wort sagt. Und dann kann ich das Wort verwenden, wenn er versucht, um zu kommen mit Verdammnis und sagen, du bist nichts wert, geh weg, du hast alles versäumt. Deine Sünde können nicht vergeben werden. Dann sagst du, 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns einen Teil von unserer Sünde. Nein, alle unsere Schuld. Halleluja. Und dann muss er fliehen. weil du das kennst und das Wort ist die Wahrheit. Johannes 1,12, für alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist unsere Identität, Halleluja. Wir wissen und wir dürfen wissen, wer wir sind in ihm, Halleluja. Und das ist natürlich auch ein Teil der Waffenrüstung aus Epheser 6. Das hast du gelesen, das Schwert von dieser Waffenrüstung, sagt Paulus in Epheser 6, ist das Wort Gottes, oder? Und wenn du durch die anderen Teile gehst, mit dem Helm der Rettung und Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter, dann merkst du, dass das Schwert hier bei diesem Mannsoldat ist die einzige offensive Waffe. Alle anderen sind zum Abwehr, sind um mich zu beschützen. Ja, meine Gedanken, die Organe, was auch immer, das ist eine ganz andere Predigt. Aber das Schwert ist das Einzige, wo ich einen Schaden dem Feind verursachen kann. Wo er zurückdrängen muss, wo er fliehen muss, weil er Angst hat. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich bin gerecht in Jesus Christus. Ich bin gerettet, das Helm der Errettung. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch meine Waffe in die Hand nehmen und dann kann ich den Teufel zurückdrängen. Kannst du Amen sagen? Und das ist das Wort Gottes. Halleluja. Und so werden Menschen befreit von Bedrückungen, von des Teufels. So werden Menschen geheilt, wenn sie unter Depressionen leiden. Weil ich komme mit dem Wort Gottes. Und dann muss er seinen Griff loslassen von Menschen. Halleluja, weil ich attackiere ihn. Dann beschütze ich nicht nur mich selbst, weil ich weiß, wer ich bin, sondern ich verwende das, sodass er fliehen muss. Halleluja. Das ist so ein Schatz im Wort Gottes. Amen. Seine Waffe und er fürchtet diese Woche. Und deshalb gibt es immer so viele Ablenkungen, oder? Zu Hause in der Früh. Kennst du das aus? Wenn du dir das Zeit nehmen möchtest mit dem Herrn, wenn du da sitzt und plötzlich ist das Handy da und bling, bling, bling. Und so viele Dinge und so viele Ideen kommen. Oh, ich muss die Blumen plötzlich gießen. Habe ich sowieso nicht die letzten 3 Monate gegossen. Aber heute ist es dran. Oder? Heute, ja, jetzt in der Früh muss ich auch bei meinen Nachbarn anklopfen und mein Mehl zurückholen, der er ausgebeugt hat, was auch immer. Und so viele Dinge, die auch vielleicht gut sein mögen, wollen dir deine Aufmerksamkeit vom Wort Gottes wegnehmen und rauben. Und natürlich spielt da der Feind, ist da im Hintergrund, weil er Angst hat vor dem Wort Gottes. Und nicht als Buch, das im Regal steht oder liegt, sondern wovor hat er Angst, wenn das Wort Gottes in dir ist und lebendig wird in deinem Leben. Und wenn du das zulässt in deinem Leben, wenn du das Wort Gottes gießt, Nahrung schenkst, darüber nachdenkst, wie Psalm 1 sagt, ich denke darüber nach. Selig ist der Mensch. Und dann beginnt das Wort auch Frucht zu tragen. Und letztens, vielleicht schließen wir, ja, das hat er auch, möchtest du? Nun, du kannst auch was darüber sagen. Nein. Ja, der Seraphim hat es auch schon erwähnt, diese Lesezeichen, die wir auch produziert haben lassen. Das ist einfach eine ganz, ganz einfache Hilfeleistung, wie du das Wort Gottes persönlich studieren kannst oder in der Live-Gruppe gemeinsam mit deinen Geschwistern. Gibt es einfach ein paar Tipps, eben alle diese schönen Farben verwenden, um dir Gedanken zu machen und über das Wort Gottes. Verwende das, nimm das mit für dich persönlich oder in die Live-Gruppe hinein. Ich möchte dich trotzdem haben, liebe Frau, mit einem Lobpreislied vielleicht. Wir schließen jetzt. Drittens, und das ist mein letzter Punkt, versprochen. Wie ist Jesus mit dem Wort Gottes umgegangen? Hat auch das Wort Gottes verwendet, um zu differenzieren zwischen dem Wort Gottes und menschlichen, unbiblischen Traditionen. Wir lesen vielleicht einfach zum Schluss diesen Versen auch in einem, was ist heute? Heute haben wir das gelesen, wenn du mitgelesen hast. Markus 7. Das Wort gilt auch als Richtschnur für uns, wie wir zu leben haben, was wichtig ist in uns, in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, vielleicht in unserem Familienleben, aber auch in unserem Gemeindeleben. Davon bin ich überzeugt. Und er wird hier angegriffen von den Pharisäern schon wieder. Er wird angeklagt, dass sie nicht die Hände waschen, bevor sie essen. Und diese Pharisäer meinten da, das ist ein Verstoß gegenüber das Wort Gottes. Und Jesus antwortet dann und so weiter, Vers 4, und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben, Waschungen der Becher und Krüge, Kupfergefäße und so weiter. Und fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Noch einmal, wie geschrieben steht, oder? Er zitiert hier Jesaja. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und so weiter. Das Wort Gottes hilft uns. Traditionen können auch gut sein in unserem Leben. Wir sind nicht gegen Traditionen. Aber Jesus ist mit dem Wort Gottes so umgegangen, als er das verwendet hat, um zu schauen, was ist jetzt wirklich das Wort Gottes? Was ist sein Wille? Wo ist sein Leben? Was ist der Wille Gottes? Was will er? Weil das ist manchmal sehr menschlich natürlich. Wir wollen eigene Gedanken hinzufügen, vielleicht was wegnehmen von der Offenbarung Gottes, von dem Wort Gottes. Und dann sagt Jesus, tu das nicht. Und ziemlich schnell können sich vielleicht kleine Ablenkungen zu Traditionen verwandeln. Und das weißt du auch, wenn du unterwegs bist auf dem See oder egal, nur ein Grad Ablenkung von deinem Kurs kann extrem fatale Schaden für dich als Bootskapitän verursachen, oder Andreas? Liebe Bootskapitän, wenn du nur ein Grad abbiegst, dann fährst du dann ein paar Stunden, dann landest du wo ganz anders. Und so kann es oft sein mit Traditionen in unserem Leben. Das Wort Gottes ist auch dazu da, sodass wir das wirklich durchschauen können. Warum machen wir das, was wir machen? Gibt es ein Fundament dafür in der Schrift? Ist es notwendig? Vielleicht war es für die damalige Zeit, vielleicht für heute nicht. Und Jesus sagt, das Wort Gottes hat die höchste Priorität für uns. Nicht kirchliche Traditionen. Das gilt auch für uns Pfingstler. Hallo? Charismatische. Wir können nicht stolz sein und sagen, wir haben keine Traditionen. Nicht? Wir können nicht behaupten, na, wir haben ja keine Liturgie. Haben wir das nicht? Drei schnelle Lieder, ein langsames Lied? Ich bin jetzt ein bisschen provokant, aber ich meine es ernst. Das Wort Gottes hat doch die höchste Priorität. Amen. Und da müssen sich alles andere beugen, niederlegen. Und alles andere darf in Frage gestellt werden. Und das hat Jesus getan, hat genau durchschaut. Das war nicht die Absicht von Jesaja, als er gesprochen hat. So hat Gott es nicht gemeint. Ihr habt das hinzugefügt damals. Und ihr haltet das auf dieselbe Ebene wie die Schrift selbst. Tu das nicht, sagt er. Leg das ab. Kehr zurück zum Wort Gottes. Halleluja. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Ich möchte eine Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du bist noch nie, hast noch nie das Wort Gottes, also Jesus Christus in deinem Leben angenommen. Dann möchte ich dir heute eine Chance geben. Vielleicht hast du dich in diesem Gleichnis auch persönlich vorher erkannt, wo du ständig gespürt hast, wo du erlebt hast, Gott hat dir immer wieder Leben geschenkt durch sein Wort und wolltest dir begegnen, aber es war dir vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht wichtig genug. Andere Sachen waren vielleicht in deinem Leben wichtiger oder vielleicht sind sie immer noch wichtiger in deinem Leben, die Sorgen dieser Welt und so weiter. Aber wenn du heute sagen möchtest, Heute bin ich bereit, heute weiß ich, heute habe ich die Entscheidung getroffen. Ich bin bereit. Mein Leben ist jetzt ein guter Boden. Ich kann jetzt wirklich Jesus Christus als meinen Erlöser, als meinen Erretter aufnehmen. Ich möchte dem Wort Gottes, dem lebendigen Wort Gottes begegnen. Ich möchte ihn einladen, ich möchte umkehren von meinen bösen Wegen. Ich möchte meine Sünden bekennen. Wenn du heute da bist und sagst, Pastor, bete für mich, ich brauche Vergebung, ich brauche eine neue Chance. Ich möchte Jesus Christus, das lebendige Wort, aufnehmen. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Dann möchte ich, danke ich sie deine Hand, danke, 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 danke. Gibt es noch jemanden? Halleluja, der sagt, ich brauche eine Begegnung mit dem Herrn. Danke, ich sehe euch da hinten, glaube ich, da. Halleluja, Halleluja. Amen. Dann möchte ich einfach nur ganz kurz beten. Beten wir alle gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, das lebendige Wort, Gott von Ewigkeit, Jesus Christus. Ich möchte dieses Wort, diesen Jesus jetzt aufnehmen. Ich kehre um von meinen falschen, bösen Wegen. Ich bitte dich um Vergebung, Herr. Vergib mir, Herr. Nimm mich an, Herr. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du jetzt in mir wohnst. Hilf mir, dir nachzufolgen. Offenbar dein Wort für mich. Heiliger Geist, zeig mir dein Wort. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt mit aufrichtigem Herzen gebetet hast, dann sagt die Bibel, bist du ab sofort ein Kind Gottes. Kannst nicht mehr hinzufügen von deinen eigenen Taten. Gibt es nichts, was du hinzufügen kannst, was du tun kannst. Die Gabe geht hier herum. Wir würden uns freuen, ganz kurz mit dir über diese Entscheidung auch zu sprechen, weil was ich auch in diesem Gleichnis gelesen habe, ist der Teufel natürlich böse und er möchte diesen Samen, der jetzt in deinem Leben gesät worden ist, wegnehmen. Und deshalb wollen wir uns einfach um dich ein bisschen kümmern, um deine ersten Schritte zu festigen. Und das glauben wir, das können wir in der Gemeinde tun. Also bitte komm auf uns, komm auf mich zu oder auf meine Kollegin hier vorne, Gabi, zu. Dann beten wir gerne persönlich und extra mit euch. Halleluja.
Ich möchte ganz kurz nochmal eben diese Einladung aussprechen. Die Gabe wird jetzt hier einfach vorne auf der Seite sein. Ihr,